Magazin.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, mir tun's auch nicht, aber mir hätte man. Vielen Dank, sage ich an Perle, die uns das Stück in einem Haarung präsentierten, das auf einer CD, die sich Zuckerschnecksche, Prinzje und Co. nennt und die mir und meiner Familie, vor allen Dingen auch meiner Tochter, zu ihrer Geburt von der Stadt Frankfurt als Geburtstagsmitpaket mitgegeben wurde. Und auf dieser CD, da ist zum einen Perle zu hören, die habe ich auch schon ab und an mal was gespielt. Perle ist sehr bekannt, die haben den Jingle zu unserem Scrambled Eggs Morgenmagazin produziert. Dann sind Iso Herquist Swing Band ist dabei. Iso Herquist ist ja auch bekannt auf Radio X durchaus. Und Grobe Junggesellen, da sind der Olaf und der Seppel mit dabei. Ja, und ihr seid jetzt mit dabei beim ABS Magazin heute, was haben wir heute? Den 22.01.2014, live aus Studio 1. Und im Studio haben wir heute zu Gast die Carola Moritz. Hallo Carola, guten Tag. Hallo. Ich musste ja das Mikrofon noch richtig einrichten, Entschuldigung.
So hallo vorne. Nils.
Ja, hallo Carola, jetzt höre ich dich und ihr da draußen könnt Carola auch hören. Und mit mir im Studio ist noch unsere neue Kollegin in der Redaktion, die so, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, ein bisschen volontiert, ein bisschen so in die Sache hineinwachsen will. Das ist die Gabi. Hallo Gabi, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du musst auch von vorne ein bisschen weiter reinsprechen. Sag noch was.
Hallo.
Gut. Okay. Was ist das heutige Thema der Sendung? Darauf wartet ihr wahrscheinlich auch, denn ihr wisst ja, dass wir immer irgendwie ein Thema haben. Und das Thema, auf das ich momentan auch so ein bisschen eingeschwenkt bin, habt ihr vielleicht gemerkt in der letzten Sendung, oder dass ich mir auch ein bisschen mehr interessiere, ist so die Theaterlandschaft in Frankfurt. Ich hatte ja letzte Woche, hatten wir in der Sendung den kurzen Beitrag zum Volkstheater Hessen, das jetzt im Kulturhaus am Zoo, Kulturhaus Frankfurt am Zoo gastiert. Und aus diesem Grund habe ich mir die Carola eingeladen, denn das Kulturhaus Frankfurt oder Kulturhaus,
ja, Kulturhaus Frankfurt, Frankfurt am Zoo,
ich muss es noch lernen, ist eigentlich den Frankfurter, den Frankfurtern eher als Katakombe bekannt.
Genau.
Katakombe. Vielleicht kann man kurz was zur Katakombe sagen. Katakombe ist ein mittlerweile traditionsreiches, nicht öffentliches Theater gewesen in Frankfurt, das seit 1960 existiert hat und sogar hier vier Häuser weiter in der Schützenstraße 8 in dem Keller, den es dort noch gibt. Vielleicht kannst du uns was dazu erzählen, Carola.
Genau. Die Katakombe ist eines der ersten Privattheater, die in Frankfurt gegründet wurden, hatte so seine Bekanntheit oder ist bekannt geworden in den 68er, in den bösen 68er Jahren, also auch explizit als politisches, gesellschaftskritisches Theater aufgetreten, hat so angefangen, ist es eigentlich auch heute noch oder hat den Anspruch behalten. Mittlerweile sind wir etwas kulinarischer geworden, es gibt unterhaltsamer, aber so der Anspruch, sich mit politischen oder gesellschaftspolitischen Themen auseinanderzusetzen und die zu hinterfragen, den gibt es eigentlich immer noch. Wie der Nils schon gesagt hat, der Keller war hier direkt um die Ecke in der Schützenstraße. Das war ein alter Gewölbekeller, daher auch der Name Katakombe. Der wurde aber irgendwann immer baufälliger und dann kam das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt und hat gesagt, der ist nicht mehr bespielbar, muss komplett saniert werden, wozu aber die Stadt Frankfurt nicht bereit war. Das Theater konnte das aus eigenen Mitteln auch nicht machen und ist dann umgezogen in das damalige Atelier am Zoo, wo wir auch heute noch sind.
Das
wo
war,
jetzt
war ehemals Kino.
Das war ein Programmkino gewesen, genau, das in der Pfingstweidstraße 2, wo jetzt heute auch eben noch das Kulturhaus oder das neue Kulturhaus ist. Ursprünglich war, solange die Katakombe hier im Keller war, war schon mal Anfang der 80er Jahre das Kindertheater der Katakombe dorthin umgezogen, weil der Keller aus allen Nähten geplatzt ist.
Vielleicht muss man dazu sagen, Kindertheater, das ist so ein Standbein, das noch dazugekommen ist. Da gibt es dann so Rote Grütze und Krebstheater. Vielleicht kannst du dazu nochmal zwei Sätze sagen.
Ja, das waren so die ersten Kindertheater, die eben nicht nur Märchen gespielt haben für Kinder, oder sondern sich mit ganz realistischen Themen auseinandergesetzt haben. Also Theater Rote Grütze ist ja bekannt, hat Aufklärungsstücke gemacht für Kinder und für Jugendliche auf sehr unterhaltsame Weise. Das Krippstheater hat sich immer mit Familienproblemen, mit Alltagsproblemen beschäftigt.
Aufklärungstheater heißt tatsächlich Sexualaufklärung. Genau. Das war das, was heute so in den Schulen so selbstverständlich betrieben wird, war damals eine radikale Forderung, die gegen die Moralvorstellung auch sich durchsetzen musste, gegen Herrschende.
Richtig. Hat auch ein Weilchen gedauert, bis es in den Schulen dann ankam. Witzigerweise gibt es diese Stücke immer noch. Wir haben jetzt in dem neuen Kulturhaus im März ein Gastspiel von einer freien Gruppe, das Theater Skyline, die eben immer noch dieses Stück »Was heißt hier Liebe?« was es seit 35 Jahren gibt, also ein Aufklärungsstück für Kinder oder für Jugendliche, spielen und damit nach wie vor großen Erfolg haben. Also der Bedarf ist immer noch da, denn es ist etwas anderes, das stellen wir auch bei unseren Stücken fest, für Jugendliche oder Kinder, sich mit einem Thema zu befassen in der Schule oder einfach auf der Bühne durch spielerische Art oder unterhaltsame Art damit konfrontiert zu werden. Also nachdem ursprünglich das Kindertheater hat eben so auch in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre kam das bei der Katakombe dazu. Wie gesagt, es war auch lange Zeit so, dass wenn das Krippstheater in Berlin, was so das erste Theater war in der Richtung mit Alltagsthemen für Kinder aufzubereiten, das Krippstheater hatte Premiere in Berlin und dann war die Katakombe in der Regel das erste Theater, was in der damaligen BRD noch die Stücke nachgespielt hat. Es hatte also, wie gesagt, dadurch eine sehr große Popularität. Auch die Krippstücke wurden auch im Fernsehen aufgezeichnet. Und dann wurde eben der Keller zu klein und das Kindertheater zog ursprünglich in die Pfingstwaldstraße. Ja. Als dann die Baufälligkeit festgestellt wurde, ist dann das gesamte Theater in die Pfingstwaldstraße, in das ehemalige Kino, umgezogen. Was auf der einen Seite, der Name ist erhalten geblieben, da er einfach schon bekannt war und man konnte ihn nicht mehr weglassen. Er war einfach mit dem Theater verbunden.
Ja. Und ihr habt dann den Raum quasi umgestaltet. Also ihr könnt, glaube ich, von 100 bis 150 Personen so im Theater unterbringen, je nach Stück, das aufgeführt wird und Platz. Und ihr habt da etwas im Theater, was eigentlich auch ganz schön ist. Es gibt keine Trennung, keine Barriere zwischen Zuschauerraum und Bühne. Ist das gewollt? Ja, bestimmt.
Das ist gewollt, ist natürlich auch aus der räumlichen Situation her entstanden. Das war, wie gesagt, ja ein ehemaliger Kinoraum. Das heißt, der Boden ist einfach auch leicht schräg. Die Bühne ist jetzt da, wo eigentlich früher die Zuschauer saßen. Und die Leinwand ist praktisch am Ende des Zuschauerraums, wobei wir dann den mit Podesten erhöht haben. Das heißt, wir haben also eine Draufsicht auf die Bühne. Es ist so eine leicht schräge Bühne, was früher ja auch oder auf Theatern eigentlich sogar üblich war. Dadurch, dass die Zuschauer sehr stark erhöht sind, haben die eigentlich immer eine sehr gute Sicht, ja, auch von allen Plätzen auf das Theater. Und es ist natürlich ganz bewusst, der Raum ist variabel, die Bestuhlung ist auch variabel. Wir können auch, wenn wir Kindertheater machen, dann fliegen die Stühle komplett raus, dann sitzen die Kinder auf den Podesten, die sind mit Teppichboden belegt, dann gehen natürlich entsprechend auch mehr Kinder rein. Ja. Im Abendtheater haben wir in der Regel 100 Plätze, das hat auch mit feuerpolizeilichen Gesichtspunkten zu tun, das ist so die übliche Größe bei Studiotheatern.
Und ihr seid aber als Kollektiv damals angetreten.
Genau, es war ein Kollektiv von mehreren Regisseuren, die dann einen Verein gegründet haben, das heißt, den gibt es heute noch, also das Theater ist ein gemeinnütziger Verein. Das ist ein Trägerverein, der eigentlich halt die Geschäftsführung hat. Das ist die Organisationsform, hat auch damit zu tun, dass man dann leichter eben auch Subventionen bekommen kann. Es ist finanztechnisch einfach eine gute Organisationsform für ein Theater. Mhm. Und so viel Geld haben wir sowieso nicht.
Also vor allen Dingen für ein Theater, das ohne dauerhafte öffentliche Unterstützung existieren muss. Aber es hat ja in der Vergangenheit da auch eine gewisse Alimentierung durch die Stadt gegeben. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was erzählen, weil das ja auch so diese bewegte Vergangenheit, die das Theater jetzt in bald 54 Jahren hinter sich gebracht hat, noch mal so widerspiegelt. Weil es war gar nicht so einfach, das Theater so lange auch aufrecht und am Leben zu erhalten.
Das ist richtig. Die Unterstützung kam eigentlich damals durch den Hilmar Hoffmann. Der hat das Theater, die Subventionierung des Theaters, die institutionelle Subventionierung, also die ständige Förderung der Stadt, initiiert. Der hat das Theater sehr unterstützt. Es war natürlich auch einfach so von den politischen Inhalten etwas eine Richtung, die ihm für ihn interessant war.
Das war noch zu Zeiten, wo die SPD auch fest genau, im Frankfurter Rathaussattel saß.
Noch, wo man sich eigentlich nicht vorstellen könnte, dass jemand anderer außer der SPD die Stadt regiert.
Ja, genau.
Dadurch ist also, wie gesagt, eine institutionelle Förderung entstanden, die auch über lange Jahre angehalten hat. Sie war nie sehr üppig, aber so, dass es halt die Existenz des Theaters gesichert hat. Es gab dann mal, als die politischen Mehrheiten wechselten, war Hilmar Hoffmann ja immer noch länger auch Kulturdezernent in der Stadt, aber als die Zeit vorbei war, gab es dann mal einen Einschnitt, wo die CDU gesagt hat, wir möchten diese Art Theater nicht fördern, das ist nicht, entspricht nicht unserer Vorstellung.
Man hat sich auch kulturell andere Prestigeobjekte ausgesucht, also namentlich Walter Wallmann, der ja letztes Jahr verstorben ist, auch Ministerpräsident mal von Hessen war, der diese das Museumsufer mit initiiert hat und auch durchgedrückt hat. Da haben sie wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Geld zur Verfügung gehabt für solche Projekte, die ihnen vielleicht sowieso ein Dorn im Auge gewesen sind.
Die waren ihnen nicht so sonderlich
sympathisch. Linksradikalen Aufklärungsstücken über Sexualität für Kinder, sowas.
Ja, wobei, wie gesagt, die Radikalität hat sich auch etwas gemäßigt im Laufe der Zeit, aber es war so, es war nicht unbedingt das Theater, was die CDU unterstützt hat. Wir haben aber dann trotzdem weitergemacht, haben uns auch lange über Wasser gehalten, indem wir sehr viel Gastspiele unternommen haben, ganze Tourneen durch Deutschland gemacht haben. Und das wurde dann irgendwann doch anerkannt und dann gesagt, Moment, wieso gibt's die denn immer noch? Die hören ja nicht auf, also können wir es auch nicht so ganz ignorieren. Und als die Mehrheiten dann wieder teilweise wechselten, haben wir dann also auch wieder auch Subventionen bekommen. Bis zum 30.06.2013. Das kann man aber jetzt nicht nur der Stadt anlassen, dass es keine Subventionen mehr gab, sondern das rührte daraus, dass wir seit einigen Jahren ziemliche Schwierigkeiten mit unserem Vermieter hatten. Der meinte, er müsse also aus einem Theater eine ungeheure Miete rausschlagen, was halt nicht funktioniert hat.
Aber das, denke ich mir, reden wir gleich drüber. Das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, da mal eine Zäsur zu machen und den geschätzten Zuhörern da draußen und uns eine kurze Verschnaufpause zu gönnen. Ihr hört immer noch Radio X, hoffe ich, das ABS-Magazin heute am 22.01.2014 live aus Studio 1. Und bei uns zu Gast ist Carola Moritz. Sie ist von der Katakombe Frankfurt, beziehungsweise Kulturhaus Frankfurt am Zoo. Und unten drunter irgendwie noch Katakombe. Das werden wir noch weiter herausarbeiten. Und bei mir im Studio ist noch die Gabi und ich bin der Nils. Und ja, wir hatten gerade eben über die Geschichte ein bisschen schon Revue passieren lassen. Wir waren jetzt so bei den 80er, 90er Jahren. Und nein, wir waren sogar schon beim 30.06.2013 angelangt. Also ihr habt so die Jahre über euren Platz erarbeitet und auch nicht verteidigt, will ich nicht sagen, sondern ausgebreitet, also im Raum-Zeit-Kontinuum. Abdruck hinterlassen, an dem auch niemand mehr vorbeikommen kann und habt dann festgestellt, dass ihr von der wirtschaftlichen Seite ganz hart beschossen wurde und nicht von der Stadt, sondern vielleicht erzählst du uns das.
Ja, also das war wie gesagt, es waren Mietforderungen von Seiten des Vermieters, die relativ unrealistisch waren, nachdem ein langjähriger Mietvertrag halt ausgelaufen war und ein neuer gemacht werden musste. Wo wir von Anfang an Bedenken hatten, dass wir damit klarkommen. Es hat sich dann auch gezeigt, dass das einfach nicht zu realisieren war, auch mit städtischer Unterstützung nicht. Das wäre nur machbar gewesen, wenn ein Theater 12 Monate im Jahr voll gewesen wäre. Und ein Theater ist nicht 12 Monate im Jahr voll. Das ist einfach eine Tatsache. Es sind also Mietschulden aufgelaufen. Und im Zuge auch der Umorientierung in der Frankfurter Kulturpolitik, die ja jetzt so darauf aus ist, von der institutionellen Förderung der kleineren Bühnen unterhalb der Boulevardtheater wegzukommen auf eine Projektförderung oder Konzeptförderung. Das heißt, es war abzusehen, dass diese Subventionierung wegfallen in der Art, wie sie jetzt bestand, wegfallen würde. Und wir haben dann mit der Stadt Gespräche geführt, mit dem Kulturamt und sind eigentlich dazu dann übereingekommen, dass wir das Theater schließen. dafür aber die Stadt praktisch unsere das Theater abwickelt, also dass der Verein nicht noch mit Schulden rausgeht. Ja. Das war dann auch der Fall. Zum 30.06. wurde die Subventionierung eingestellt, das Theater war mehr oder weniger ausgeräumt. Und dann hat der Vermieter auf einmal festgestellt, dass er doch keinen Nachmieter bekommen hat, hat wohl auch Angst vor Leerstand bekommen und sein Herz für die Kultur wieder entdeckt und uns zu einem Drittel des bisherigen Mietpreises gefragt, ob wir weitermachen wollen. Das haben wir dann versuchsweise erstmal bis Jahresende gemacht und haben gesagt, wir müssen uns, wenn wir das ohne städtische Gelder weiter riskieren wollen, müssen wir uns verbreitern, müssen das Ganze auf eine breitere Basis stellen. Das ist im Verein dann besprochen worden und wir haben gesagt, neben der Katakombe, die weiterhin da bestehen soll, wenn auch vielleicht in etwas...
Als eigenes Ensemble.
Als eigenes Ensemble, aber in vielleicht etwas reduzierterem Umfang, weil wir können nicht permanent jetzt neue Stücke machen ohne Geld, das ist einfach nicht zu finanzieren. Aber wir wissen, dass es in Frankfurt in der freien Theaterszene einen großen Bedarf an Spielmöglichkeiten, an Probenmöglichkeiten gibt. Das heißt, wir haben als zweites Standbein dazu genommen Gastgruppen, die wir bei uns auftreten lassen, nicht auf Beteiligung, wie es manche andere Theater machen, sondern wir sagen, wir vermieten das Theater zu einem Preis, der ein bisschen davon variabel ist, davon abhängt, wie oft jemand spielen will und so weiter, was er dazu buchen will, Technik oder an Werbung und so. Mhm. Das ist praktisch die zweite Säule. Und die dritte Säule ist, wir haben noch eine Galeristin mit ins Boot geholt. Das ist die Birgit Bohlsen. Die macht eine kleine Galerie in unserem Foyer. Das nennt sich Kleiner Salon Frankfurt. Und wir versuchen, wir haben damit jetzt am 29. Dezember 2013 war die erste Vernissage. Wir versuchen da so alle zwei Monate wechselnde Ausstellungen zu machen, von die thematisch auch ein bisschen an die Gastgruppen oder an die Stücke, die im Theater laufen, angegliedert werden soll. Und das Ganze nennt sich dann Kulturhaus am Zoo. Mhm. Das heißt, es besteht aus diesen drei Säulen.
Das ist das Gesamtkonzept dann, ja.
Genau. Das lässt sich sehr gut an. Wir sind jetzt schon bis Sommer eigentlich voll gebucht. Und auch es gibt auch schon Anfragen für Herbst. Von daher sind wir eigentlich sehr optimistisch, dass das funktionieren kann. Ich will ganz kurz, vielleicht gerade als Beispiel, unsere erste Ausstellung nennt sich Hauptsache Frankfurt. Sind ja Ölbilder von einer Frankfurter Malerin, die Motive von Alt-Frankfurt hat. Und das passte sehr gut zu unserer ersten Gastgruppe, eben das Volkstheater Hessen, was letzten Freitag bei uns Premiere hat. Es ist thematisch sehr schön, weil es sich ergänzt und findet auch großes Interesse beim Publikum.
Ja, vor allem, hatte ja auch die Möglichkeit, bei der Premiere dabei zu sein, jetzt vom Volkstheater Hessen. Und du hast gesagt, in Öl und es sind Frankfurter Motive. Das könnte unter Umständen in eine falsche Richtung führen. Also es sind Frankfurter Motive, aber das ist nicht im Sinne von einem Alt-Frankfurt, so wie man es kennt, die Frau Rage aus der Klappergasse, sondern das sind Schwarz-Weiß-Bilder, also Ölbilder in Schwarz-Weiß gemahlen und die nicht fotorealistisch sind, aber die durchaus was mit Fotografie auch zu tun haben. Und ich selbst habe festgestellt an dem Abend, mein Blick hing immer wieder an dem einen oder anderen Bild fest und ich habe mich gefragt, ist das jetzt vielleicht eine Fotovorlage?
Ja, also ich kann dazu, kann ich aufklären, sie malt nach Postkartenmotiven, also nach alten Postkarten.
Ja. Hat sie, und das in Schwarz-Weiß, das ist ein sehr, sehr besonderer Stil, der da entsteht, also dieses bunte, üppige, übertriebene fällt da völlig raus.
Es ist sehr puristisch, es hat manchmal eine kleine Farbe. Es gibt ein wunderschönes Bild, was mein Favorit ist, das heißt Warm Fleisch wascht. Und zwar wirklich warm mit Doppel-A und wascht mit O-O. Und da sind die Fleisch, das zeigt so ein Metzger, ein Motiv in einem Metzgerladen, da sind wirklich die Fleischwürste als einziges etwas rot koloriert. Aber im Prinzip ist es eine sehr puristische schwarz-weiße Geschichte,
Aber wir wollten auch nochmal was zu dir als Vorstand vom Verein hören. Gabi, du wolltest dir was fragen noch?
Ja, vielleicht könntest du zu deiner Person noch mal sagen, wie lange bist du schon dabei und was gehört zu deinen Aufgaben im Vorstand als Theaterleitung?
Genau, ich bin seit Mitte der 80er Jahre schon hier dabei. Ich bin ursprünglich mal als Schauspielerin dazu gestoßen, habe mich von Anfang an in dem Theater wohlgefühlt, in dem Konzept. Ich habe ganz ursprünglich mal als Tänzerin angefangen, klassisches Ballett, und habe dann noch eine Schauspiel- und Gesangsausbildung gemacht und habe mich aber so am normalen Stadttheater nie so richtig wohlgefühlt, weil man da halt so ein Rädchen im Getriebe ist. Und ich kam eigentlich für einen Stückvertrag hier an die Katakombe und habe gleich gedacht, oh ja, das ist eigentlich meins, hier kann man eigene Ideen verwirklichen.
Das ist Frankfurt und nicht Mainz.
Ja, Entschuldigung, auch nicht offenbar. Wollen wir ganz patriotisch, lokalpatriotisch bleiben. Wobei ich sagen muss, ich selbst komme aus Stuttgart, aber meine Mutter ist zumindest aus Frankfurt. Also so halber Hesse bin ich auch.
Und nagepackte.
Nagepackte. Auf Schwäbisch neigeschmeckte.
Ja.
Ja. Ich bin, wie gesagt, also seit Mitte der 80er dabei, ursprünglich nur als Schauspielerin. Dann habe ich aber auch angefangen, Regie zu machen. Ich habe eigene Stücke von Anfang an eigentlich. Mein Herz hängt auch sehr an Kindertheater. Ich habe Mitmachstücke gemacht, ich habe eigene Kinderstücke geschrieben, die auch woanders aufgeführt wurden, zum Beispiel an der Komödie im Bayerischen Hof in München. Die haben ein Kinderstück von mir gespielt. Ich stamme aus einer Buchhändlerfamilie, habe also eigentlich immer auch ein Herz für literarische Themen gehabt und habe dann auch angefangen, eigene Bearbeitungen von Stücken zu machen. Von Romanen, Fontane habe ich jetzt letztes Jahr Frau Jenny Treibel inszeniert, nach einer Romanvorlage von Fontane, was auch ein Literaturthema für das deutsche Abitur ist. Von daher haben wir da ein großes Schulpublikum für diese Stücke. Und ich bin hier hängen geblieben und habe dann nach und nach gemeinsam mit dem Marcel Schilp, der das Theater schon eigentlich von Anfang an mit begründet hat, einer der ersten Regisseure mit hier war, er ist eine Zeit lang alleine geleitet hat. Ich bin dann praktisch so langsam mit in die Leitung dazugekommen, auch in die künstlerische, und im Vorstand bin ich jetzt erst seit einem Jahr. Ich bin auch nicht der Vorstandsvorsitzende, aber ich bin ein Teil des mittlerweile dreiköpfigen Vorstandes. Wir haben das erweitert, weil wir eben sagen, wir möchten auch innerhalb des Vereines diese neue Struktur abgebildet sehen. Es gibt also einen, der Vorstandsvorsitzende, das ist der Marcel Schilp, der schwerpunktmäßig für die Katakombe nach wie vor steht. Ich stehe so für die Akquise und Betreuung und für das Konzept der Gastgruppen. Und das dritte ist eben die Birgit Bohlsen, die Galerie auch leitet, die eben für diesen Teil im Vorstand ist.
Beeindruckend. Viel Erfahrung bringen Sie damit.
Ja, die habe ich mir erarbeitet, ja. Mhm.
Ja, also das aktuelle Stück war jetzt einmal Gastspielgruppe Volkstheater Hessen, Prinz von Homburg, das ist jetzt etwas, was die Katakombe selbst. Dann gibt es noch den bunten Abend in Mundart, das hat auch was mit dem Volkstheater Frankfurt zu tun. Vielleicht kannst du uns da nochmal, also das ist jetzt aktuellen Programm einfach mal einen Überblick
geben. Ja, wobei ich glaube, dass der bunte Abend in der Form zwar auf dem Spielplan steht, aber nicht stattfindet. Der war geplant, das haben sie aber, glaube ich, mussten sie, glaube ich, leider absagen, weil das mit der Premiere einfach zu viel
Aufwand war. Das wäre am 25. Januar gewesen,
das fällt also aus. Das fällt aus, weil das Volkstheater Hessen ja in einer ähnlichen Situation ist wie wir. Die haben ja auch praktisch ihre Spielstätte und ihre Förderung verloren und fangen jetzt ganz klein wieder als Verein an und müssen auch alle Dinge selbst organisieren, was die teilweise so auch noch nicht so gewohnt sind und für die auch Neuland ist. Ne? Ja. Wir haben aber einige von uns, ist noch heute Abend Lola Blau, das ist ein Musical von Georg Kreisler, das ist im Februar nochmal an zwei Terminen von der Katakombe, 7. und 8. Februar. Und dann, wie gesagt, dann kommt ab Mitte Februar Frau Jenny Treibel als Katakombe-Programm dazu, was bis Sommer laufen wird, was für die Schulen, Oberstufe, Gymnasien interessant ist.
Nach einem Roman von Theodor Fontane. Ich kenne ihn nicht. Vielleicht kannst du kurz, wenn du ja so die Affinität zum Buch hast, kurz wiedergeben, worum wird es in dem Stück gehen?
Es ist eine Geschichte, in der von der Fontane gesagt hat, das Bildungsbürgertum und das Besitzbürgertum sind im Grunde zwei Seiten einer Medaille, nämlich der Bourgeoisie. Es spielt in Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Also diese Familie Treibel ist eine reiche Fabrikantenfamilie. Die Frau Jenny Treibel, die Kommerzienrätin, kommt selbst aus armen Verhältnissen und will jetzt partout verhindern, dass ihr Sohn sich in eine Tochter eines armen Professors verliebt und eben denselben Aufstieg macht, den sie gemacht hat gesellschaftlich. Das ist eine sehr unterhaltsame, sehr bissige Satire auf doppelte Moral und so Klassenunterschiede.
Theodor Fontane ist also auch schon ein bisschen älter. Was ich aber immer wieder auch faszinierend finde, diesen Stoff kenne ich jetzt nicht, aber geht ja auch in die Richtung, wie aktuell, dass diese Thematiken immer noch sind im menschlichen Zusammenleben. Es ist erstaunlich. Das ist wie alt ist der Stoff? Über 100 Jahre, Theodor Fontane?
Ja, also er spielt, geschrieben wurde er so 1880, spielt so 1870, so in der Beginn Industrialisierung auch in Berlin. Das ist ja das Schöne, deswegen machen wir gerne auch Klassiker, weil wir so, einmal ist es so, wir brauchen einen populären Stoff, wir haben keine Stars wie das Boulevardtheater zum Beispiel, sondern wir leben eigentlich von der Popularität des Autors. Wir können auch jetzt keine unbekannten Autoren zum Durchbruch verhelfen, dazu fehlen uns einfach auch Werbemöglichkeiten oder Mittel, finanzielle Mittel. Wir brauchen also eine gewisse Prominenz, dass jeder sagt, ah, das Thema habe ich schon mal gehört oder habe ich im Bücherschrank oder ist mir irgendwie bekannt. Dass man damit durchaus zeitgemäße oder auch sehr unterhaltsame oder kritische oder gegenwartsbezogene Aspekte reinbringen kann, das ist ja das Schöne auch an den Klassikern. Man kann sie ja immer wieder neu entdecken.
Ja, für bis hierhin erstmal vielen Dank. Wir hören uns gleich wieder. Und wenn das hier so funktioniert, wie ich es mir gerne, wie ich es gerne hätte. Ein bisschen was aus Asien war das. Das war China von der Ancient Traditions to Beijing Punk. Und das war Stück Nummer 13 mit dem bezeichnenden Namen Shangqiang Yogu und so weiter. Ich kann es gar nicht zu Ende auslesen. Das liegt nicht daran, weil es hier in chinesischen Schriftzeichen geschrieben ist, sondern das war, also ich probiere es nochmal. Shangqiang Uyghur Autonomous Region Songs and Dance Ensemble. Wow, das war ja eigentlich Englisch. Aber gut. Englisch, Chinesisch. Und jetzt habt ihr es zu hören bekommen. Und bei uns im Studio ist immer noch die Carola Moritz von der Katakombe, ehemals Katakombe, jetzt Kulturhaus Frankfurt Zoo. Und wir haben gerade gesagt, das wäre vielleicht noch ganz nett, wenn wir mal kurz noch die anderen Stücke, die auf dem Spielplan stehen, ansprechen. Ja, überlasse ich das doch der Fachfrau.
Gut, ja. Also wir haben ja schon gerade vom Volkstheater erzählt, was mit sehr großem Erfolg im Moment bei uns spielt. Ein Mundartstück von Adolf Stolze, Verspekuliert. Der Erfolg ist so, dass ich darf das jetzt verraten, auch wenn es noch nicht offiziell ist, dass wir da eine Wiederaufnahme im April haben werden. Da wird das Volkstheater nochmal mit weiteren Terminen bei uns gastieren. Mhm. Ab Februar haben wir März haben wir verschiedene auch junge Theatergruppen hier aus der freien Szene. Das ist einmal das Theater Skyline, was bei uns spielen wird, und zwar das Stück eben, was heißt denn hier Liebe, auch dieses Kinderstück. Ja. Wir haben eine Gruppe, die nennt sich Theater Themawechsel. Die machen ein Stück, ein sehr aktuelles Stück, wie ich finde, von Roland Schimmelpfennig, Push Up 1-3. Das ist ein Stück, was so in der Bankenwelt spielt und so Karrieren oder auch Mobbing in dieser ganzen Branche zum Thema hat. Wir haben ein Gastspiel von zwei Kollegen, die machen eine musikalische Lesung über Lotte Lenya, Kurt Weill, nennt sich Eine Liebe in Briefen, zeichnet so mit gegenseitigen Briefen, die sich der Komponist und seine Frau und Muse Lotte Lenya über die Jahre geschrieben haben. Ist natürlich auch so ein Zeitbild der 20er Jahre, auch Amerika, er ist ja nach Amerika emigriert, auch über seine Zusammenarbeit mit Brecht. Das sind natürlich sehr viele schöne, bekannte Weill-Songs aus der Dreigroschenoper, aber auch aus Amerika, aus seinen amerikanischen Stücken zu hören.
Ja, er hat ja nicht nur die Dreigroschenoper gemacht, genau, also er hat länger gelebt, wie bis zur Premiere der Dreigroschenoper.
Ja. Das war ja auch eher ein Frühwerk noch von ihm. Wir haben dann noch ein weiteres Theater aus Hanau, das nennt sich die Schauspieler e.V. Die sind im März bei uns zu Gast, und zwar mit Harry und Sally. Das ist eine Bühnenfassung des berühmten, kann man ja sagen, Hollywood-Klassikers, Film über eben Harry und Sally, die beiden, die sich 13 Jahre lang immer begegnen. Und es geht um das Thema auch Liebe, Sexualität, können Männer und Frauen befreundet sein oder kommt eben doch immer wieder der Sex dazwischen. Dann haben wir ein weiteres Theater aus Offenbach, das heißt Theater und So. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig sage. Die haben sich einen Dario Fo gegriffen, und zwar die offene Zweierbeziehung. Also es geht sehr viel bei uns in den nächsten Monaten um zwischenmenschliche Beziehungen in jeder Form.
Also da wäre vielleicht auch ganz praktisch, ein paar Couches aufzustellen.
Ja, das könnte helfen.
Das ist also jetzt die aktuelle Situation. Und wir hatten das vorhin mal kurz angeschnitten, das wollte ich, interessiert mich jetzt noch. Also ihr macht jetzt auf alle Fälle erstmal mit dem Frankfurter Kulturhaus am Zoo weiter für ein Jahr.
Genau, wir haben jetzt...
Für 2014 heißt das.
Das Jahr 2014 haben wir jetzt eine Übereinkunft mit unserem Vermieter erzielt, dass wir auf dieser Basis, auch auf dieser finanziellen Basis weitermachen. Ist uns auch ganz recht so, weil wir wirklich halt auch mal die Chance haben wollen, das jetzt ein Jahr auszuprobieren, ob sich das trägt. Und ich denke, wenn das funktioniert, wird es auch weitergehen. Ich bin da eigentlich sehr optimistisch, wie gesagt, weil die Nachfrage sehr groß ist. Und es wäre auch schön, wenn uns es mit der Zeit gelingen würde, dass man vielleicht so 3-4 Gruppen fest an das Haus auch binden kann, dass es auch wieder eine Identität bekommt, was natürlich nicht ausschließt, dass auch andere dann dort gastieren können, aber dass es eben nicht jetzt ein reiner Gemischtladen war, wird, sondern dass man schon sagt, aha, da ist Katakombe, meinetwegen 2-3 ist auch vielleicht angestrebt, 2 Produktionen vom Volkstheater Hessen jährlich zu machen. Wir haben eine englischsprachige, das ist zwar eine Amateurbühne, aber die sind sehr auf sehr hohem Niveau. Das nennt sich Frankfurt English Speaking Theater Fest. Das ist, glaube ich, die älteste Amateurbühne. Die haben letztes Jahr im November schon bei uns gastiert, sind auch im Mai jetzt mit einem Eckburn da. Die machen also auf Englisch so englische Boulevardstücke. Die würden auch gerne regelmäßig bei uns gastieren. Also das klingt alles sehr vielversprechend und ich bin da guter Dinge, dass es uns vielleicht auch 2015 noch geben wird.
Was natürlich auch vom Publikum abhängt, dass sie strömen. Aber ich denke, bei dieser Art des Angebots, die über das normale Boulevardtheater, das seine Berechtigung hat und alles will ich gar nicht schlecht machen, aber über den reinen Unterhaltungsbetrieb hinausgeht, sondern also auch da der literarische Anspruch ist, der also nicht auf kleiner Bühne großes Theater produzieren zu können.
Richtig. Und ich habe noch etwas vergessen, was ich vielleicht auch noch... Ja. Wir haben ein sehr ambitioniertes Jugendtheater da von dem Ensemble Walla, das ist der Alexander Bussmann, der sehr viele Projekte mit Jugendlichen auch macht, multimedial arbeitet und eben also wirklich sehr ganz spannende Geschichten auch so mit viel choreografischen Sachen, mit Videoelementen und so arbeitet. Der ist also auch mit im Boot, der ist im April bei uns zu Gast. Das heißt, es wird einfach auch wirklich jede Altersstruktur angesprochen, also von Kindertheater über Jugendstücke explizit.
Sie bei Radio X von 3 bis 113.
Ja, so in etwa. Gut.
Ja. worauf ich aber nochmal hinaus wollte, ist auch nochmal auf die allgemeine Kulturpolitik zurückzukommen. Es ist ja nicht nur ein Phänomen hier in Frankfurt, dass die Kassen sind klamm und wo gespart wird, ist Kultur. Und da wird erstmal die Schneide angesetzt, wobei ich denke, dass man da antizyklisch investieren muss. Kultur ist wichtig für eine Gesellschaft, genauso wie Bildung. Und wenn es gerade mal schlecht läuft, sind das die Bereiche, in die man investieren müsste eigentlich, um gesellschaftliche Innovationen anzustoßen, auch voranbringen zu können. Denn was nützt dir, wenn du ungebildet und ohne Kunst durchs Leben marschierst? Da ist das Leben, weiß nicht, was es da noch wert ist. Und das ist aber etwas, was die aktuelle Situation in der Kunstszene ja widerspiegelt, ob das jetzt in der Musik ist, ob das im Theater ist oder auch in anderen Bereichen. Am besten, es darf nichts kosten. Die Leute müssen zu 1-Euro-Jobs oder zu 430-Euro-Jobs im Monat arbeiten oder am besten ganz umsonst. Und überall werden die Gelder zusammengestrichen und viele haben auch aufgegeben. Also das, was ihr jetzt hier dargestellt habt, ist, also wir sind jetzt hier liebe Zuhörer, wir sind jetzt beim Sensationsjournalismus angekommen. Das ist tatsächlich live. Also ihr kämpft auch ein Stück weit um dieses kulturelle Überleben.
Ja, weil ich bin auch der Ansicht, dass Kultur ein Grundnahrungsmittel ist, sage ich mal, immer genau wie Brot oder Wasser. Ja. Aber das wird natürlich leider so nicht überall geteilt, die Ansicht. Und es ist einfach so, dass Kultur halt keine so starke Lobby hat, wie die Pharmaindustrie oder wie das Militär, wie die Militärindustrie. Das heißt, an Kultur kann am einfachsten immer noch gespart werden, ohne dass große Aufschreie passieren. Das ist leider so. Ich finde das auch sehr kurzsichtig, denn ich denke auch so für große Städte gerade, wie ich meine, Frankfurt zieht durchaus einen ganz großen Teil seiner Attraktivität von der Kultur. Ich meine, wir haben den Römer, aber so viel Altstadt oder sowas wie Heidelberg haben wir nicht.
Hat man sich satt gesehen und wenn man einmal ein Hochhaus gesehen hat, kennt man alle, ne?
Und ich denke, es ist wirklich so, wir haben die EZB hier, es ist ein sehr viel, sehr frankophiles Publikum hier, es sind viele Touristen und ich denke gerade Kultur ist eigentlich auch ein Wirtschaftsgut, mit dem gerade Städte eigentlich wuchern sollten, aber das muss ich vielleicht noch mehr durchsetzen.
Vielleicht nicht, man weiß ja, was mit den letzten Wucherern passiert ist. Also die sind dann in der sogenannten Immobilienblase alle geplatzt. Aber trotzdem, ja, also ich denke, das ist auch nochmal so ein Aspekt, den man durchaus in so einem Gespräch mal ansprechen muss. Weil es ist halt auch so, es nützt einem auch nichts zu sagen, steckt den Kopf in den Sand, dann muss man irgendwann aufhören. Oder man ist in dieser edlen Situation, dass man sich noch also eine institutionelle Unterstützung gesichert hat, aber dann bedient man auch ein anderes Publikum, wie das für das ihr Programm macht.
Ja, im Moment ist auch so ein bisschen einfach so in der Kulturpolitik ist es gerade Mode, Leuchttürme zu haben. Das heißt, das ist auch
wie
in Frankfurt
ins
so.
Land hinein, ins
man möchte auf internationalem Parkett mitspielen. Musanturm muss möglichst Gruppen haben, die international bekannt sind. Frankfurt soll in der ersten Liga kulturell mitspielen. Aber es wird dabei eben vergessen, dass es auch Leute gibt, die alltäglich mit Kultur versorgt werden, die nicht auf ein Festival gehen, sondern die einfach, sag ich mal, montags bis sonntags vielleicht auch mal abends ins Theater gehen möchten und nicht nur zum besonderen Event oder Highlight oder Festival, sondern ich sage immer so die Alltagsversorgung. Ich finde es eigentlich schade, dass das
die Grunddaseinsversorgung.
Ja. Die kulturelle, und die wird so ein bisschen im Moment vernachlässigt, sage ich mal, oder nicht mehr ganz so, ist nicht mehr so im Fokus.
Wenn man sich anguckt, große Kulturen in der Menschheitsgeschichte, die wirklich großen, die hatten auch immer großartige Kultur und das war für die auch immer wichtig. Ja, Carola,
Aber wir jammern nicht, sondern eigentlich eher so, dass wir sagen, wir machen das jetzt. Und es kann ja durchaus sein, wenn sich das die Stadt vielleicht ein, zwei Jahre anguckt, dass sie meint, aha,
die
sind immer noch da, also vielleicht müssen wir da mal überlegen. Genau.
Sehr schön. Ja, dann wünschen wir das hier von dieser Seite aus, dass es mit der Katakombe und dem neuen Konstrukt Kulturhaus Frankfurt am Zoo. Die nächste Sendung kommt dann, jetzt habe ich es, glaube ich, drauf, dass das dann auch so funktioniert, wie ihr euch das wünscht. Du hattest gesagt, um 17 Uhr hast du einen Termin. Wir haben jetzt 16.43 Uhr. Ich denke,
Muss ins Theater. Wohin sonst?
Ins Theater, genau. Wohin sonst? Ich danke dir jedenfalls, dass du da warst.
Ich bedanke mich, dass wir hier auch ein Forum bekommen haben, wo wir auch darüber
Das sind Initiativen,
die Werbung für uns machen.
Ja gut, Werbung, das ist dann als Nebenprodukt, aber Werbung ist eigentlich nicht das Ziel dieser Sendung, sondern wir wollten es darstellen, weil es dazugehört.
Genau, ja. Eine Öffentlichkeit bekommen.
Das, wir wollen die Öffentlichkeit herstellen und das ist auch unser Ziel, worum wir beim ABS-Magazin angetreten sind. Heute die Kultur in Form von Theaterschaffenden aus Frankfurt. Carola, vielen Dank, dass du da warst. Ich denke, das eine ums andere Mal wird sich bestimmt wieder Verknüpfungspunkte ergeben und ich sei gewiss, wir vom ABS-Magazin, wir beobachten euch.
Dankeschön.
Gut. Da sind wir immer noch. ABS-Magazin. Heute am 22.01.2014. Live aus Studio 1. Hier bei Radio X. Eurem einzigen nicht kommerziellen Lokalradio in Frankfurt. Ohne Werbung, ohne Sponsoring und Spaß dabei. Wir haben jetzt noch 10 Minuten, knapp noch nicht mehr. Und wir wollten noch auf etwas hinweisen. Die Gabi hat da was gefunden, was nächste Woche Montag stattfindet und dann auch wieder in der Presse bestimmt ziemlich viel Niederschlag finden wird. Gabi, was ist denn das?
Ja, am Montag, den 27. Januar, findet in Deutschland wieder der Holocaust-Gedenktag statt. Und auch in Frankfurt gibt es mehrere Veranstaltungen hierzu.
Und du hattest da gesagt, da sind ein, zwei, die du ganz interessant findest. Vielleicht kannst du dir mal so vorstellen, was du da gefunden hast.
Da gibt es einmal schon am Tag davor, am 26. Januar, am Sonntag, einen Gottesdienst zu diesem Thema. Die Frage, wie konnte Auschwitz geschehen, steht im Vordergrund. Und
im Gottesdienst, soll das in Form eines Gottesdienstes stattfinden?
Das soll in Form eines Gottesdienstes stattfinden.
Ja, also
auch unter dem Aspekt.
Wer ist denn da?
Da ist der pädagogische Leiter des Jüdischen Museums, der berichtet auch von seiner Erfahrung mit Gedenkarbeit mit Jugendlichen.
Ja. Und wo findet das statt, hast du das schon gesagt?
Das findet statt in der Dreikönigskirche in Sachsenhausen.
Ja, dann meine ich auch, ich habe das auch vorhin kurz nochmal drüber gelesen, dann gibt es auch was hier direkt bei uns um die Ecke im Museum Judengasse, Jüdischen Museum.
Ja, da gibt es ein Gespräch mit einer Holocaust-Überlebenden, der Tode Simonsohn, zum Thema Erinnerung an Theresienstadt.
Ich denke, das ist auch eine Sache. Also ich habe mir auch überlegt, dass ich da gerne hingehen würde. Einfach auch unter dem Aspekt, solange Zeitzeugen noch da sind, die einem was erzählen können, ist das ganz was anderes, wenn man Einspielungen hat. Also ich habe vor einigen Jahren mal von Peter Gingold was aufgezeichnet, eine Rede, die er gehalten hat, und ich habe die heute noch. Und ich habe mich aber auch selbst mit ihm unterhalten. Und es ist halt immer was anderes, ob man eine Persönlichkeit direkt wahrnehmen kann. Die Möglichkeit hat man hier. Dann hat auch das Gesprochene oder die Aussage der Persönlichkeit eine ganz andere Eindringlichkeit, eine ganz andere Wirkung. Vor allen Dingen, wenn es um eigene Lebenserfahrung geht. Dann war noch was, worüber ich mich vorhin aufgeregt hat. Ein bisschen. Aber da habe ich mich eigentlich eher die Veranstaltung an für sich, denn es gibt noch eine Veranstaltung, das Ende der freien Wissenschaft, Ausschluss jüdischer Stifter und Gelehrter. Und das findet am Montag hält der frühere Oxford-Historiker Peter Pulzer um 12 Uhr im Eisenhower Raum und jetzt kommt's des IG Farbenhauses einen Vortrag mit dem Titel Zerbrochene Scheiben, Novemberpogrom in Deutschland nach 75 Jahren. Und da bin ich jetzt ein bisschen Kollegenschelte, mache ich einfach mal. Das ist nicht mehr das IG Farbenhaus. Die IG Farben gibt's nicht mehr. Das ist eine Gesellschaft, die befindet sich in Abwicklung, liebe liebe Kollegen von der, ich sende die Zeitung jetzt nicht, die es geschrieben haben und es jetzt vielleicht hören, wissen es. Da ist jetzt das Campus Westend drin und da ist die Universität. Man könnte da auch schreiben, im neuen Campus Westend der ehemaligen IF Habenhaus oder im Pölzigbau. Also weiß nicht, wie das jetzt für diesen, gut, es hat sich in der Frankfurter Bürgerschaft so eingebürgert, dass man sagt IG Farbenhaus, aber eigentlich, ja. Aber auf der anderen Seite ist da ein Platz gewählt worden. Die IG Farben waren ja maßgeblich beteiligt, also an dem Holocaust und an der Menschenvernichtung, Zyklon B und auch als Zwangsarbeiter und Arbeitssklaven wurden die Menschen missbraucht, benutzt. Ja, Gabi, hast du noch eine Veranstaltung? Aber das wollte ich jetzt mal loswerden. Musste jetzt mal sein, Entschuldigung. War ein privater Kommentar. Gibt nicht die Meinung der Redaktion wieder.
Ja, es gibt auch noch ein Gedenken an die Ermordung von Sinti und Roma. Mhm. Und zwar findet das statt, also vor dem Förderverein, also vor den Räumlichkeiten des Fördervereins Roma, vor dem ehemaligen Stadtgesundheitsamt um 18.30 Uhr. Das ist vielleicht auch nochmal
interessant. Ja, weil das ist ja auch so, dass die schlimme Zeit wird ja hauptsächlich auch immer nur, es waren alle betroffen, es war jeder betroffen. Und es waren auch Sinti und Roma betroffen, es waren Schwule betroffen, es waren Menschen, die politisch gearbeitet haben, wurden verfolgt und wurden getötet. Und es waren auch Juden, die getötet wurden und durch diesen Rassenwahn, den es gab. Aber das muss man halt sehen, das hat sich nicht nur gegen die Juden gerichtet, hat sich eigentlich gegen alle gerichtet, die anders gedacht haben. Und das ist, und das mit dieser industriellen Vernichtungsmaschine, die man da aufgebaut hat. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man an so einen Holocaust-Gedenktag tatsächlich auch hat. Denn die Gegenwart, haben wir hier im ABS-Magazin oft genug auch schon drüber gesprochen, zeigt tatsächlich, das ist dieser Wahnsinn, dieses Nationalismus und Faschismus einfach noch nicht vorbei ist. Und wenn man da sich nicht irgendwie Mechanismen erarbeitet, um sich dagegen zu wehren und das auch in Erinnerung zu behalten, was da passiert ist, dann kann es auf die eine oder andere Art und Weise wiederkommen. Ja, gut, das war heute, sind wir am Ende, ne? ABS-Magazin am, ich sag's nochmal, weil es so schön ist, 22.01.2014. Mensch, ich habe es bis 2014 geschafft und ich lebe immer noch. Das finde ich genial. Das wünsche ich übrigens allen anderen. Ein schönes, langes, gesundes, unterhaltsames und lustiges Leben. Und wir werden hier zur Abwicklung der Sendung und zur Übergabe an das nachfolgende Programm einfach mit etwas Musik uns verabschieden. Und ich stelle gerade fest, ich sage das einfach so in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich habe gar nichts größer eingelegt. Jetzt habe ich mit dir hier so nett geredet. Schauen wir doch mal, was da einfach ist und erklären das dann zur Sendungsendmusik. Da ist doch bestimmt noch was drauf. Okay, und die nächste ABS-Magazinsendung ist dann nächste Woche, das ist der 29. Wieder in der Zeit von 16 bis 17 Uhr hier bei Radio X auf 91,8 UKW und 99,85 im Kabel. Und ganz nebenbei gesagt, wir sind ein nicht kommerzielles Lokalradio und arbeiten alle ehrenamtlich hier. Ihr dürft uns auch gerne unterstützen. Wenn ihr wollt, könnt ihr Fördermitglied werden. Fördermitgliedschaftsanträge findet ihr, die Möglichkeit, wie man das macht und wie man das durchführen kann, bei uns auf der Internetseite radiox.de. Und außerdem möchte ich mich noch bei Gabi bedanken, dass du heute hier warst und freue mich darauf, dass du weiterhin vielleicht mitarbeiten möchtest und ja, dass du dich heute auch mit eingebracht hast. Und jetzt genug geredet, die Zuhörer da draußen wollen endlich ihre Ruhe. Und weiter geht es dann jetzt gleich mit Virus Musikradio. Und tschüss, sagt der Nils und die
Gabi.
Pech gehabt, ich bin immer noch da. War dann aber den Grund. Die Musik war einfach zu kurz. Und jetzt noch irgendwas aufzulegen, ist mir zu müßig. Und das Sendeloch, das ich ja normalerweise sonst immer propagiere, was ist eine Radiosendung ohne Sendeloch, das will ich heute nicht produzieren. Und deswegen sage ich tschüss.